Cinephil, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter.
Moin, liebe Cinephil-Psychos und Filmfressen-Familie, wir sind's, die Schneemänner der deutschen Filmpodcast-Unterhaltung. Wie geht's deiner Möhre so, Peter, heute?
Oh, das ist eine sehr intime Frage, aber sind wir ja schon so weit, dass wir hier über Dinge wie das Wetter sprechen?
Ja, es ist Schnee, das ganze Social Media rastet aus, weil es geschneit hat.
Ernsthaft?
Ja, trotz globaler Erwärmung und dann wundern sich die Leute, dass es schneit. Und dann gibt's Debatten darüber, ob man Schneemänner bauen darf oder Schneepersonen oder Schnee, ja, weiß man nicht.
Ernsthaft?
Nein, okay, aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das passiert.
Ja, so Trans-Schneemänner, das wäre doch mal was Schönes.
Ja, Schneepersonen. Non-binäre Schneeindividuen.
Ja, nee, hast schon recht. Schneemenschen, das passt schon.
Ja, Schneemenschen. Wir sind die Schneemenschen. Yetis quasi.
Ja, ich dachte, du kommst jetzt eben mit Kaijus oder so an. Das wäre zumindest viel passender.
Das wäre passender für den Film, den wir als erstes besprechen, den wir im Kino gesehen haben.
Das ist richtig.
Unabhängig voneinander.
One time.
Ja, du hast den in Bonn gesehen und ich habe den mit meinen Freunden gesehen.
Very funny.
Boom in your face. Nee,
gar nicht.
Ich habe den in Köln gesehen. Ja, und zwar den aktuellen Godzilla-Film Gojira. Und zwar Minus One.
Ja, lustiger Titel.
Ja, findest du? Lustig?
Ja.
Warum?
Ja, ne, normalerweise hast du ja sowas wie 1.0, 2.0 und so ein Quatsch. Und jetzt gehen sie sogar schon in die andere Richtung.
Ja, also das Land befindet sich im Minus. Denn der Film, den hier Regisseur Takashi Yamazaki in Szene gesetzt hat, der spielt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ist auch nicht so lustig.
Nee.
Ehrlich gesagt, ich habe gar nicht so viel davon gesehen. Ich habe so ein paar Ausschnitte aus dem Trailer. Ich konnte es auch irgendwie zeitlich, habe ich gar nicht gewusst, wann der spielt und mich auch gar nicht damit befasst.
Du hast den Film nur gesehen, oder?
Im Vorfeld, meine ich, ja. Und dann habe ich, so. Ich habe einfach im Vorfeld gedacht, okay, neuer Godzilla-Film, gucke ich auf jeden Fall. Also vor allem Japan-Godzilla, ne? Das ist ein Film der Firma Toho. Natürlich gucken wir den, ist ja vollkommen klar. Dann hatte der jetzt hier so einen limitierten Kinostart.
Mhm. Bin halt davon ausgegangen, dass das eine Art Prequel ist, ne? Weil Minus One, weil die Amis...
Japanese.
Ich meine, das ist ja auch bei Horrorfilmen ganz gut. Dann kommt da so ein Zero raus. Aber Minus One habe ich jetzt auch schon noch nicht gehört. Aber klingt für mich nach einem Prequel.
Ja, zu Shin Godzilla.
Das auf jeden Fall.
Ja, kann man am Ende quasi dann auch sagen, ne?
Naja, letztlich kann man das zu 99% sagen, ne? Maximal ja. Der erste Godzilla wäre vielleicht davor.
Stimmt, das könnte man tatsächlich so sehen, ne? Ja. Also auf jeden Fall haben wir wieder so jetzt einen traditionelleren Godzilla, der jetzt so parallel existiert zu den ganzen amerikanischen Sachen. Also der Godzilla hängt ja mit King Kong rum jetzt.
Ja, Best Buddies, ne?
Ja, und hier geht's zurück zu den Wurzeln, im wahrsten Sinne des Wortes, denn optisch und auch so vom Godzilla an sich und von der Thematik auch wirklich wieder so wie der alte Godzilla, so 54, ne? Sehr ernst.
Ach so,
weil er,
ja.
Ne? Und also yeah. Er ist erstmal optisch der Godzilla und ernst von der Tonalität her.
Genau, ja, ist ja schon fast eher sogar ein Nachkriegsdrama, so in der Richtung.
Auf jeden Fall, ja. Ja. Worum geht's denn, Peter?
Es geht um
einen Kamikaze-Piloten.
Ja, ich habe den Namen, gerade gesucht.
Ach so, ja, Namen sind Schall und Rauch. Weiß ich auch gar nicht mehr.
Okay, der vermasselt auf jeden Fall seinen Zweck.
You had one job.
And you all failed. Miserably.
Genau. Er sollte eigentlich nur sich selbst opfern, um ne, irgendein amerikanisches, weiß ich nicht, einen Flugzeugträger oder sonst was mit in Leidenschaft zu nehmen.
Den Krieg zu gewinnen, das war doch die Aufgabe.
Genau, lag auch nur an ihm. Ne? Er hätte tatsächlich auch, das wird ihm jetzt ja auch mehrfach dann später gesagt, er hätte den Krieg ja auch gewinnen können.
Ja, aber das ist ja nur symbolisch zu sehen.
Natürlich, wegen Feiglingen wie ihn hat Japan natürlich verloren, ist ja ganz klar.
Ja.
Der täuscht eine Bruchlandung vor, nee, ein technischen Defekt vor, landet dann auf einer Insel, auf der dann auch zum ersten Mal Godzilla zu sehen ist und hat dort dann, weil er sein Flugzeug mit Bombe nicht gegen ihn einsetzen möchte, dann auch noch mehr Menschen, sag ich mal, auf seinem Gewissen und trägt das fortan mit sich rum und findet halt auch in, ich weiß nicht mehr, welche Stadt das ist, denk mal Hiroshima, oder? Bitte?
Ginza? Der Ginza ist auf jeden Fall die Stadt, die dann angegriffen wird von Godzilla.
Ach so, ja, okay. Aber auf jeden Fall, er kommt halt in seine Heimatstadt zurück, ne? Eltern sind gestorben, findet eine Nachbarin, die ihm natürlich auch Vorwürfe macht, aber letztlich findet er dann auch ein obdachloses Mädchen, was ein Kind, was nicht ihr gehört, großzieht und die bändelt dann irgendwie ein bisschen an, weil beide irgendwie auch keinen so richtigen Weg haben und ne, man muss sich ja gegenseitig so ein bisschen helfen.
Es ist die ultimative Patchwork-Familie.
Total.
Wo wirklich, also die sind nicht zusammen und das Kind gehört keinem von beiden.
Genau.
Ja, aber durch das Leid, durch den Krieg finden die dann zusammen und wohnen zumindest zusammen und auch mal wieder das schöne Thema von wegen Familie ist nicht immer nur durch Blut definiert.
Mhm.
Ne, kann sich sich auch so finden, zum Beispiel, oder auch Verantwortlichkeiten und so weiter.
Genau.
Und er personifiziert halt so komplett als ein Mensch so die Niederlage Japans. Und da suhlen sie sich halt die meiste Zeit des Films drin. Das ist mir am Anfang auch so ein bisschen übel aufgestoßen, dass ich gedacht habe, so von wegen so, ist das wirklich die Sichtweise von denen, dass sie so sagen, von wegen, wir hätten mehr opfern müssen und die Leute, die nicht gestorben sind, also die Kamikaze-Flieger, die nicht gestorben sind, sind Feiglinge. Ist das wirklich so der Tenor, der da teilweise noch herrscht bei denen?
Wieso noch?
Weil es teilweise so rüberkam. Also auf jeden Fall fand ich es aber insgesamt interessant, mal zu sehen, so, also diese japanische Sichtweise zu sehen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ne? Auch eine Partei, die ja nicht da als Sieger rausgegangen ist.
Die sich auf jeden Fall deutlich als verlierende Nation gesehen hat.
Ja, ja, klar. Das war so die Schande, ne? Die Schmach und so.
Nicht die befreite Nation.
Ja, genau. Und das tragen die hier auch mit sich, die meisten Figuren, ne? Aber vor allem natürlich unser Protagonist. Und dann kommt, und Godzilla treibt sein Unwesen. Und dann muss sich Japan nochmal gegen einen anderen Feind, der dann halt, ne, quasi das Trauma des Traumas, also so.
Die Nachwehen.
Ja, die Nachwehen, das The Aftermath quasi der Atomwaffen und sich dann da nochmal beweisen. Und das erzählt der Film im Prinzip, ne?
Genau.
Und vor allem am Anfang sehr Jaws-mäßig. Ich weiß nicht, ob du auch diese Jaws-Vibes hattest.
Ja,
hatte als ich er da mit seinen Kollegen in diesem kleinen Boot da nach draußen fährt. Okay. Er hat ja da so einen Job, in dem er diese Minen da nicht entschärft, sondern detoniert. Und dann sind die da zu dritt, zu viert auf so einem Boot, erzählen sich Geschichten, labern die ganze Zeit doof rum. Und dann kommt ein Riesenmonster.
Und das wird auch erstmal angeteasert, ne? Schön unter der Oberfläche, so unterm Schiff. Und dann sieht man die Zacken und ja, ich weiß, was du meinst.
Ja, bisschen wie ein Porno auch, ne?
Bitte?
Da kommt so ein riesiges schwarzes Viech und macht mit seinem Schwanz zerfickt alles, weißt du? Nicht?
Naja, das wird jetzt hier schön demonetarisiert.
Jawohl, aber lohnt sich. Ja. Das war's wert. Im Gegensatz zu einigen Freunden von uns in einer WhatsApp-Chatgruppe fand ich zum Beispiel, dass das optisch ziemlich gut aussieht dafür, dass der Film nur 15 Millionen US-Dollar gekostet hat.
Was sieht optisch gut aus?
Du hast gerade beschrieben, diese Szene, wenn dieses Schiff auf dem Wasser ist und Godzilla da unten drunter schwimmt. Das ist ja komplett aus dem Rechner an. Das ist ja komplett CGI. Es gibt ganze Sequenzen, die komplett CGI sind. Ganz ehrlich, dafür sieht das echt verdammt gut aus. Man sieht natürlich hin und wieder, das sind Computereffekte, aber ja, okay, das ist ja nicht schlimm.
Ich meine, die Gage von Godzilla ist halt wahrscheinlich so riesengroß, dass er nicht jeden Drehtag dabei sein konnte.
Deswegen musste man ihn halt teilweise mit CGI nachbauen.
Ja.
Ist ihm, glaube ich, ganz gut gelungen.
Ja.
Wie gesagt, auch so die Bewegungsart, wenn er dann irgendwann tatsächlich mal aufs Land kommt und da so eine Stadt dem Erdboden gleich macht, also das, was Godzilla halt so tut.
Mhm.
Die Art, wie er sich bewegt, ne, auch sehr ursprünglich. Also sieht schon immer so ein bisschen aus, als wenn da noch so ein Mann oder ein Mensch im Gummikostüm wäre, aber jetzt gar nicht negativ oder so. Ne? Er bewegt sich gemächlich, aber hat sonst diese Features, die man halt von Godzilla kennt und er sieht, also ich finde diese Einstellung, und da waren ja ein paar Bujologen dabei am Freitag, als wir im Kino waren, hier in Köln, und viele von den Bujos sind riesige Godzilla-Fans.
Okay.
Ich finde das auch cool, mir gefallen aber zum Beispiel diese ganzen Kinderfilme nicht. Ich mag eher so diese ernste Herangehensweise, deswegen auch den von 54 oder halt Shin Godzilla finde ich halt großartig. Und deswegen habe ich mich so auf Godzilla Minus One gefreut. Und die haben auch gesagt, also es war wahrscheinlich die krasseste Godzilla-Stadtzerstörungsszene, die die jemals gesehen haben. Und ich habe mich auch wie ein kleines Kind gefreut, ehrlich gesagt. Ne? Ja. Also diese Einstellung, wie er dann da so thront über der Stadt und dann da zur Sache geht, fand ich schon sehr beeindruckend.
Ja, der Godzilla ist halt auch wirklich geil. Er sieht ja nochmal ein bisschen anders aus als der Shin Godzilla oder auch alles, was davor war. Aber hat schon dieses Klassische, ne? Vor allem langer Schwanz und diese Zacken, die dann hier nochmal größer sind und die dann auch geil hervorkommen, wenn er dann seinen Atomic Breath auffährt.
Ja.
Aber für mich auch der größte Unterschied und wirklich auch der coolste Unterschied zu beispielsweise den aktuellen amerikanischen Varianten, was die Bewegung angeht, ist er halt auch einfach
nicht so dynamisch.
Ja, aber ist halt auch irgendwie bisschen plausibler und auch interessanter, weil auch passend zur Größe halt auch ein bisschen Einschränkungen in der Beweglichkeit gibt. Während so ein Godzilla aktuell in den amerikanischen, der sieht aus, als ob er Marathon laufen würde.
Ist eher so Jurassic Park T-Rex, ne?
Ja.
Nicht vom Look, das war ja der Emmerich, aber
ja.
Von der Bewegung. Wie
du Wenn sagst, man den neben King Kong laufen sieht, denkst du dir auch so, okay, das ist nicht das, was du als Godzilla eigentlich so kennengelernt hast und auch lieben gelernt hast, weil selbst der Godzilla von Emmerich war deutlich langsamer und deutlich entschleunigter in der Bewegung und das finde ich eigentlich auch viel geiler. Letztlich sieht der nicht nur geil aus, sondern er wird halt auch cool eingesetzt. Du hast die Jaws-Vibes, auch wenn sie mir bei mir jetzt nicht im Film selber hochkamen, aber ja, sehe ich jetzt auch. Aber der hat da halt auch für Spannung gesorgt, weil man ihn immer wieder wieder so ein bisschen angeteasert hat und er kann halt auch die ganzen Godzilla-Szenen geil zelebrieren.
Ist aber auch eine Szene, die man vorher nie gesehen hat, wie der da hinter dem Boot her schwimmt, ne? Also das kenne ich aus keinem Godzilla-Film bisher.
Ja, okay. Wo er dann auch die Minen frisst, ne?
Genau, ja.
Ja, das sieht auch cool aus. Ich fand den auf Land, im Wasser, fand ich den überall geil. Der hat ja auch nochmal einen anderen Laut, den er von sich gibt, auch wenn man das Klassische so ein bisschen vielleicht raushören kann.
Genau, man denkt so, okay, jetzt, wenn er brüllt, jetzt kommt der klassische Godzilla, kommt nicht. Aber was dann kommt, ist das klassische Godzilla-Theme.
Genau.
Und spätestens dann habe ich Gänsepelle.
Ja.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich bei dem Film eine Träne im Knopfloch und Gänsehaut und saß da wie so ein kleiner Junge, der zum ersten Mal einen Monsterfilm sieht und das muss er auch erstmal schaffen. Und eine kleine Sache, die ich schon mal anteasere, mir waren die Menschenfiguren nicht egal, weil hier tatsächlich was erzählt wurde, aber ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, nee, aber dahin wollte ich jetzt tatsächlich gehen, weil das Wichtige ist ja, dass der humane Kern auch in gewisser Form stimmt. Was ich zu Godzilla nur kurz noch sagen würde, ist vor allem dann halt auch, wenn es um den Zug geht, ist es ja eine klare Referenz zum 54er Original, aber auch hier ganz imposant und mit modernem CGI halt auch phänomenal dargeboten. Aber ja, der menschliche Kern ist halt cool, weil wir dieser Patchwork-Family sehr gerne folgen und weil wir halt auch gerne sehen, wie er halt sich selbst so ein bisschen läutert, beziehungsweise so sein Trauma überkommt und ein Erfolgserlebnis hat, weil er gegen Godzilla halt nun mal auch jetzt antreten kann, kämpfen kann und sich darin beweisen kann, was er halt vorher als Kamikaze-Flieger nicht gemacht hat. Alles, was da dann irgendwie so lustig dann, ich sag jetzt nur Schleudersitz und solche Geschichten, das, ja, ganz ehrlich, das ist lustiges Beiwerk, was jetzt nicht groß den Kern der Geschichte irgendwie zerstört. Aber ich finde das halt, und dann halt auch der Kitsch, der am Schluss deutlich mir da ein bisschen aufgestoßen hat, besonders was die Wiederkehr von der einen oder anderen Figur angeht.
Das ist ein großer Kritikpunkt, den kann ich verstehen. Das hätte ich wirklich auch nicht gemacht.
Das hätte ich vor allem nicht gebraucht und das ist unnötig. Das,
der Film hat so vollkommen funktioniert, ohne dieses Happy Happy End, ohne diese Wiederkehr einer Figur. Das war zu viel. Es ist generell ein sehr kitschiger Film.
Ja, klar.
Aber es ist halt generell auch ein sehr japanischer Film.
Rechtfertigung für alles.
Ja, aber das muss man auch ganz klar so sehen. Ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Ja, haben ja auch Freunde von uns das ein bisschen anders gesehen und der ein oder andere zumindest.
Ja.
Ich sehe schon, das ist eine sehr japanische Sicht auf die Dinge. Deswegen auch, da habe ich auch nicht drauf geachtet, das hat ja auch der Christoph gesagt, diese Abwesenheit der Amerikaner im Nachkriegsjapan, das ist natürlich nicht akkurat. Ja, das stimmt, das habe ich auch nicht drüber nachgedacht. Guter Punkt, aber es ist ja eben die japanische Sicht. Und zwar aus heute. Es ist ja auch nicht so von wegen, wir machen eine Dokumentation von damals. Das ist ja auch immer noch ein Monsterfilm. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja, ja, klar.
Und das bedient er auch ziemlich gut. Aber eben auch das Drama. Und das ist natürlich vollgepackt mit Pathos und Kitsch. Der aber hier, bis auf die Szene, die du gerade genannt hast, bei mir dann, ich toleriere das. Ich genehmige das.
Ja, das ist nett von dir.
Ja, ne? Das ist ja immer ein großer Kritikpunkt von mir sonst bei anderen Filmen, dass ich sage von wegen, hey, diese sonst langweiligen Ami, hier beim ersten Godzilla 2014 oder was, diese ganzen Ami-Figuren, die alle so oberflächlich sind, die interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Ich will das Monster sehen, was man dann bei Godzilla gegen King Kong gesehen hat, dann, wo der Fokus wirklich auf den Viechern war. Das fand ich ganz cool. Aber hier, der Film funktioniert tatsächlich ohne Godzilla auch, ist aber mit Godzilla auch ein super geiles Monster-Movie. Das ist halt das Geile. Und der bezeugt auf so vielen Ebenen, dass ich die Kritikpunkte jetzt nicht vollkommen an die Seite schiebe, aber dass ich sage, da kann ich dann auch gerne bei 2 Stunden Spielzeit, Laufzeit darüber hinweg gucken.
Ja, ist ja vielleicht auch für die Japaner immer so ein Spagat, den sie da eingehen müssen, während die Amerikaner durch Filme wie Pearl Harbor so ein bisschen die Atombombe verherrlichen.
Und rechtfertigen, ja.
Ja, genau. Müssen die Japaner vielleicht auch immer ein bisschen gucken, inwieweit sie dann halt auch Richtung USA schießen, auch wenn das natürlich absolut gerechtfertigt ist. Ist aber auch nicht hier die Stoßrichtung des Films. Ne? Es geht ja um die Verarbeitung der eigenen Bevölkerung.
Genau, es ist kein Anti-Amerika-Film.
Nee. Genau.
Da fand ich die Botschaft, die ja dann irgendwann kommt, so dieses, weil das ist ja auch dann, genau, ja, es ist harte Kritik am japanischen Militär, die ja immer wieder zu Rande gezogen werden, wenn es heißt, okay, gut, wir müssen Opfer bringen. So, ihr seid jetzt diejenigen, ihr seid hier das Kanonenfutter und wir opfern euch jedes Mal. Dass der Film da deutliche Kritik äußert, das ist auch stark, das ist auch angebracht. Deswegen habe ich ja auch bei Kino Plus da zum Beispiel mal gesagt, von wegen, ich kann es nicht empfehlen oder geht nicht zum Militär, wenn ihr nicht im Nachhinein halt weinen wollt. Es gibt immer Leute, die ziehen in den Krieg und sagen, ja geil, ich verteidige mein Land. Im Nachhinein heulen sie rum, wenn denen ein Bein fehlt. Dann denke ich mir auch so, ja gut, also damit musst du dann rechnen. Also so hart das klingt, ist aber so. Kann keiner so, finde ich, in den Krieg ziehen und sagen, ja geil, jetzt, ich habe Bock, so Starship Troopers mäßig, ne? Ich habe Bock auf Krieg, ich verteidige mein Land und im Nachhinein wird dann rumgeheult. Dann denke ich mir, ja, was hast du denn gedacht? Ne? Das ist, Krieg ist schon scheiße. Ein Krieg ist einfach lebensgefährlich. Da gewinnt halt der Tod. Das ist die Sache. Deswegen hat der hier auch so wirklich eine ganz ernste Seite, der Film. Hier und da mal auflockernde Sprüche, die in Ordnung sind, weil die nicht jede Szene irgendwie so ironisch brechen.
Den habt ihr in Deutsch geschaut, ne?
Nee, mit Untertiteln.
Ah, ernsthaft?
Ja, ja. Japanisch mit Untertiteln.
Ah, krass, okay, gut.
Der läuft, glaube ich, gar nicht auf Deutsch, oder? Lief der bei euch auf Deutsch?
Nein, schon.
Ah, okay.
Das ist nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ehrlich gesagt. Es könnte auch sein, dass ich den im Original mit Untertiteln gesehen habe, aber ich will mich gerade nicht aus dem Fenster lehnen, weil ich hätte ansonsten gesagt, ich habe den auf Deutsch geschaut. Bin ich mir relativ sicher, weil ich war nämlich auch sehr verwundert, wie gut die Synchro war.
Okay, ja, da kann ich natürlich nichts zu sagen. Aber freut mich ja, wenn die Synchro passend ausfällt. Ja. Mich hat auf jeden Fall auch gefreut, dass irgendwann tatsächlich dann diese Botschaft kam, so von wegen, es ist keine Schande, nicht im Krieg zu sterben.
Ja,
ja, das ist natürlich nicht, ne? Aber wir sehen das, oder ich kann das natürlich jetzt hier, ne? Ich sitze gemütlich in meinem Stuhl, habe 3 Weizenbier getrunken und spreche in ein Mikro und so, ne?
Uh-huh.
Kann das hier so locker sagen. Easier said than done. Aber deswegen entscheide ich mich natürlich auch gegen das Militär oder halt gegen Krieg generell. Das fand ich dann schon noch gut, dass diese Botschaft kam, weil eine Zeit lang habe ich schon gedacht, so, das ist eine ganz merkwürdige Sicht auf die Dinge. Also beziehungsweise eine, die ich nicht so nachempfinden kann oder die wir vielleicht aus westlicher Sicht oder aus deutscher Sicht nicht alle so haben. So von wegen Feigling, wer nicht gestorben ist oder wer sein Leben nicht gegeben hat im Krieg. Ich weiß nicht, ob das so eine verbreitete Meinung hier ist. Eher nicht, ne?
Ich glaube nicht. Also wirklich nicht. Wir haben ja auch nochmal eine ganz andere Auseinandersetzung. Wir waren ja noch mehr Täter, als das Japan sein könnte.
Ja, klar. Ja? Sicherlich. Zu den Figuren, die sind schon echt gut geschrieben und da findet wirklich eine Entwicklung statt und zwar nicht nur bei den Hauptfiguren.
Hm.
Wir haben auch die Nebenfigur, zum Beispiel von dieser Vermieterin, ne, die auch ihre Meinung da, also beziehungsweise ihre Einstellung, was heißt ändert, ne? Also es entwickelt sich alles und es fühlt sich wirklich organisch an. Es ist nicht übers Knie gebrochen. Ist ja auch nicht der Standard, dass die beiden jetzt hier, unser Protagonist und die Frau, die er bei sich wohnen lässt, dass sie dann direkt ein Liebespaar werden und so weiter. Da ist der Film wirklich, der geht da gut um.
Ja.
Generell mit seinen Figuren, ne? Und alle bekommen dann noch irgendwie so ein bisschen Redemption. Jede Figur erfährt hier nochmal so eine Art, weiß ich nicht, Erleuchtung oder bekommt nochmal was zurückgezahlt und so.
Ja.
Finde ich cool gemacht. Starkes Kriegsdrama, aka Monster-Movie für wenig Budget, sieht aber gut aus. Auch wenn da der eine oder andere meint, ne, sieht nicht gut aus, mach das mal. Also, ne, da gibt's Marvel-Filme für 200, 300 Millionen.
Ja, die deutlich schlimmer aussehen.
Die viel beschissener aussehen, die schlechtere Schauspieler haben, die schlechteres Drehbuch haben und so weiter und so fort. Da braucht ihr sich hier gar nicht verstecken. Also, wenn wir absolute Godzilla-Fans, die jeden Film auswendig kennen, gestandene Männer mit Mitte 50, mal sagen, da sind mit die besten Godzilla-Momente drin, ne? Dann nehme ich das auch nochmal als Qualitätsmerkmal.
Dann glaubst du das einfach.
Muss ich glauben, da werde ich gläubig. Was kann ich sagen? Also ich bin da sehr zufrieden aus dem Kinosaal rausgegangen. Mich hat das schon emotional abgeholt. Mich hat das als Filmfan, als Monsterfan hat mich das abgeholt. Finde ich schon sehr, sehr stark.
Kann ich nur so unterstreichen. Der hatte jetzt auch keine Momente, wo ich dachte, oh mein Gott, tritt auf der Stelle. Der hatte eine gute Substanz, was das menschliche Drama angeht. Der hat die Thematik ernsthaft verfolgt. Auch wenn er dann am Abschluss ein bisschen schludert und sehr kitschig endet, hat er dennoch so viel auch geile Monster-Action zu bieten, dass es wirklich eine Empfehlung ist, den halt auch im Kino zu sehen. Das ist was für die große Leinwand. Der hat ein paar sehr geile Momente. Und so ist das trotz hoher Erwartungen, weil ich den Shin Godzilla ja auch schon sehr cool fand, hat der tatsächlich die vielleicht sogar übertroffen.
Was das menschliche Drama angeht, würde ich sagen, ja. Weil bei Shin Godzilla ist ja eher so diese Satire auf diese ganzen Politiker und auf diese Ämter.
Ach so,
ja. Was auch cool ist und so. Und ich finde den auch actionmäßig. Ach, ich will die auch gar nicht jetzt, der eine ist besser als der andere. Die sind beide super.
Kommt ja, aber in bestimmten Aspekten, weil ich finde den Godzilla von hier finde ich tatsächlich cooler als den von Shin Godzilla. Der war mir ein bisschen zu fett.
Ja, der muss sich ja erstmal wieder entwickeln. Body-Shaming übrigens, ne, was du gerade betreibst.
Nee, das ist es nicht, weil ich selber bin ja auch fett. Deshalb kann ich das.
Also deswegen darfst du das natürlich.
Ja.
Ist auch nur eine fiktive Figur.
Richtig.
Du wolltest über den Trailer von, wie heißt der jetzt, New Empire sprechen?
The New Empire, genau. Godzilla X Kong. Ja, was heißt, wollte sprechen? Ich dachte halt vielleicht so, sagen wir dann auch ein, zwei Worte dazu, weil ich habe jetzt auch nochmal in Godzilla Kong reingeschaut. Und da muss ich sagen, das ist vielleicht deiner schlechten Erinnerung geschuldet, aber das menschliche Drama, was da erzählt wird, das ist auch sehr ausführlich. Die Kaiju-Szenen sind auch relativ spärlich gesät. Man ist zwar häufig dem Kong auf den Fersen, aber es gibt sehr viel menschliches Drama. Drama, also in Anführungsstrichen.
Das gibt's ja immer, aber das interessiert mich halt auch nicht. Und da kann ich drüber hinweggucken, wenn die da hin, also am Anfang ist auch viel Kong und auch zwischendurch, wie der dann da in die, es sind vielleicht Menschen dabei, aber ich finde, da ist schon im Vergleich zu vorher, du musst ja gucken, also.
Im Vergleich auf jeden Fall.
Da war King of the Monsters, ne? Da hast du ja die Monster teilweise gar nicht gesehen, weil da immer irgendwas im Bild war.
Ja, genau, genau. Ja, es ist auf jeden Fall ein Fortschritt, das stimmt.
Auf jeden Fall schon der Fokus dann eher darauf.
Ja. Definitiv. Und das sehe ich jetzt im neuen Trailer auch schon so kommen, dass das vielleicht sogar noch mal weniger wird. Man hat ja auch wirklich jetzt hier mal diese Welten gezeigt, die im Godzilla Kong angeteasert wurden, wo dann halt auch noch andere geile Monster unterwegs sind. Unter anderem dieser, wie dieser Red Hulk, dieser Red King Kong.
Es war so klar, dass auf einmal dass der rote rotes Fell haben muss, oder?
Ja.
Der Böse hat rotes Fell.
Ja. Klar.
Es war irgendwie so klar.
Ja, aber ist auch eine geile Optik.
Ja, weiß nicht, hätte ich mir jetzt vielleicht was anderes gewünscht, außer einem anderen Affen?
Ach so, ja klar, ein anderer Gegner meinst du jetzt, ja klar, sicher. Ja. Ja, das stimmt.
Aber gut, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ich fand den Trailer ein bisschen komisch. Also man sieht, Godzilla hat so eine Armschiene. Nicht Godzilla.
Nee, King Kong. Genau. Ja, so wie so Iron Man, den Hulk, wie heißt der, Hulkbuster?
Ja, es sieht ein bisschen aus wie der Infinity Gauntlet. Aber keine Ahnung, was da los ist.
Ja, Verstärkung halt in jeglicher.
Godzilla hat sich nochmal ein bisschen weiterentwickelt.
Der läuft ordentlich schnell.
Ja, das und er hat eine andere Farbe, wenn er seinen Atomic Breath auflädt.
Ja.
Keine Ahnung, mir ist das einfach... Es ist so offensichtlich zu viel CG-Geballer,
dass
er jetzt noch gar nicht sagen kann, was da abgeht.
Eine ganze Menge wird da abgehen, glaube ich.
Ja, entweder wird das so hervorragender Schwachsinn.
Ich denke schon.
Oder es wird einfach richtige Kacke.
Nee, ich glaube, der wird hervorragender Schwachsinn wie der Teil davor auch schon.
Ja, ja, das wollte ich ihm sagen. Das ist kein guter Film, ne? Ist aber ein lustiger oder ein spaßiger Monsterfilm.
Auf jeden Fall.
Mehr erwarte ich da ja auch nicht von.
Mehr kannst du davon auch nicht erwarten.
Genau, das wird dann so auf Popcorn-Kino ausgelegt sein. Ich bin da eigentlich mehr Fan davon, von Shin Godzilla und Godzilla Minus One. Das ist eher so die Schiene, die ich dann mag, ne? Mit dem Drama dahinter, mit Figuren, also wie so ein Film halt, wie so ein richtiger Film. Das mag ich halt eher, ne? Das andere ist halt natürlich Quatsch. Aber kann spaßig sein.
Aber das ist auch tatsächlich das Verse, was mich deutlich mehr gerade interessiert als das Marvel-Universe. Von daher bin ich froh, dass es da halt ein Verse gibt, wo man so zumindest so hin und wieder vielleicht was dann hier findet. Und du hast ja hier von der Serie erzählt, die mir gar nicht so auf dem Schirm war.
Monarch.
Genau, Legacy of Monsters. Ne, die Godzilla-Serie. Ja, wer weiß, was da nicht auch noch alles auf uns zukommt.
Zieh ich mir demnächst rein, auf jeden Fall. Versprochen hiermit.
Und wirst von berichten, hoffe ich zumindest.
Höchstwahrscheinlich wird das der Fall sein.
Cool.
Aber das Poster zu The New Empire, da muss ich sagen, da habe ich zuerst gedacht, das wäre das Poster von Planet of the Apes.
Ja, aber da hast du ja auch teilweise Vibes im Trailer selbst dazu, weil ja sehr
total.
Viele Affen.
Das sieht aus wie Jurassic Park trifft auf Planet of the Apes.
Ja, gut.
Aber ich fand auch den neuen Planet der Affen-Trailer nicht geil.
Oh ja.
Er sieht halt aus wie so ein Computerspiel.
Und das ist halt das Krasse. Ich habe jetzt auch nochmal, du hast doch da diese CGI-Buddies, ne, die du dir immer anguckst.
Corridor Crew, ja.
Genau. Die haben beispielsweise auch, da hatte ich mir so einen Clip angeschaut, wo so Godzilla-Filme aber sich die CGIs angeguckt haben, ne? Das Gute,
das
Schlechte.
Ach so, ein relativ aktuelles Video sogar, ja.
Mhm. Und da ist der Emmerich-Schinken ganz gut weggekommen. Und der ist von 98. Das muss man sich mal reinziehen.
Ja gut, das sind ja nicht die CGI-Effekte, die ich da bemängle bei Roland Emmerich.
Nein, aber das meine ich auch nicht. Aber dass das CGI teilweise früher, also dass man dem viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt hat, ne? Vor allem was die Details und Schatten und Licht und so angeht, viel Awareness mehr da war, wodurch das halt auch einfach früher teilweise geiler ausgesehen hat.
Ja.
Und wenn man sich jetzt wirklich, und das fand ich halt wirklich in dem Trailer zu New Kingdom wirklich so, dieses Wischwasch, besonders wenn die dann da so auf die Kamera zulaufen, so, da ist halt irgendwie nicht viel Detail, da ist halt viel Rauch, ne, viel Schein denn sein. Und das finde ich tatsächlich eine zu bemitleidenswerte Entwicklung, weil sie ja dann eigentlich auf der anderen Ebene, auf der geschichtlichen, überzeugen müssen und das ja in der Regel weniger können.
So sieht's aus.
Ja, aber trotzdem freue ich mich drauf, tatsächlich.
In der Tat, tatsächlich, lieber. Tatsächlich. Sollen wir tatsächlich über andere Filme noch sprechen? Hast du noch was gesehen?
Ja, natürlich habe ich noch was gesehen. Ich habe mich nochmal an Netflix gewagt.
Oh, wow. Red Flag. Netflix ist die Red Flag.
Ja, aber es war auch wieder ein spanischer Film. Ich würde sagen, ja, so Geister-Thriller so in der Richtung. So ein bisschen Ghostbusters. Aber die weibliche Variante, weil wir hier drei Frauen begleiten.
Oh.
Nee, gar nicht. Also ich war auch erst relativ skeptisch, weil die drei Damen auch ins Alter gekommen sind. Wobei ich tatsächlich nur die Belén Rueda hauptsächlich kenne. Wir haben noch Gracia Olayo und Toni Acosta, die ich jetzt maximal vielleicht mal gesehen habe, aber könnte jetzt nicht einen Titel nennen. Ne? Aber Belén Rueda hier aus The Body und so, die ist aber auch schon natürlich in die Jahre gekommen. Und so haben wir halt eine relativ alte Truppe von Damen, die auf Geisterjagd gehen. Denn die Belén Rueda spielt die Sagrario, die verliert mehr oder weniger einen guten Freund in einem Priester. Also der ist Priester und...
Ja, der ist verloren dann, ja, stimmt.
Genau. Nein, aber der...
Schöne
der,
Grüße an Norbert.
Stimmt. Nee, der kommt ins Krankenhaus, weil er in einem anscheinend verfluchten Haus auf einen Geist, sag ich jetzt mal, getroffen ist, der ihn ja fast zu Tode ja nicht erschreckt hat, sondern man weiß es gar nicht so richtig, weil es so mehr oder weniger im Off ist. Ich hatte mir den Trailer vorher angeschaut, damit konnte ich abschätzen, wann es passiert und wie es passiert. So ist es auch gekommen, aber wie viel es in dem Film dann letztlich dann auch vielleicht vorhersehbar war, war es dann doch dennoch immer ganz cool und interessant gelöst. Aber wir folgen dann quasi so ein bisschen den dreien hier, wie sie halt dem Geheimnis in diesem Haus auf die Schliche kommen wollen. Das heißt mit Seancen, mit Kameras und so weiter und so fort.
Hast du schon gesagt, wie der Film?
Nee, das wollte ich nämlich gerade tatsächlich sagen.
Ach, sorry.
Phenomena oder halt im Spanischen Phenomenas.
Ernsthaft?
Nee.
Okay, ja, doch. Ist das wie La Phenomena oder so?
Nee. Phenomenas.
Okay.
Und der hat dann halt auch so einen Exorzismus-Touch. Der kommt dann relativ spät, was ich gut fand, weil der Geisterhorror oder... Thrill, sag ich jetzt mal. Den haben sie cool umgesetzt. Sie haben dann viel mit Spiegeln gearbeitet und mit Licht und Schatten und es ist nichts unbedingt, wo du sagst, so, ja, krass, habe ich noch nie gesehen, sondern das hast du alles in irgendeiner Form schon mal gesehen, aber es ist cool integriert. Es ist irgendwie so für die Spannung sehr erträglich, was sie hier einsetzen, wie sie es umsetzen. Es ist ein cooles Trio, was krass ist, die drei Frauen, ne? Also ich habe noch nie einen Film gesehen, in dem so viel geraucht wird. Und das ist wirklich nicht untertrieben. Das ist, als wäre dieser Film ein einziger Tabakwaren-Werbespot.
Thank you for smoking. Wird, glaube ich, auch viel geraucht, oder?
Weniger als hier.
In Ghostbusters wird auch viel geraucht, tatsächlich.
Weniger als hier. Okay. Es vergeht keine Sekunde, in der nicht geraucht wird.
Bist du schwach geworden?
Nee, überhaupt nicht. Null.
Bist du in Versuchung geraten?
0,0. Ganz und gar nicht, weil das hat mich eher angeekelt. Na, nicht angeekelt, aber belustigt. Selbst ich habe so viel früher nicht geraucht.
Boah, also ungesehen glaube ich das nicht.
Doch, die machen wirklich eine Zigarette an, nachdem die andere aus ist.
Ja, du hast teilweise schon die zweite geraucht, aber die erste noch nicht fertig. Also zwei Zigaretten hast du im Mund gehabt teilweise.
Ja, aber es sind drei Personen. Das heißt, die haben auf jeden Fall drei Zigaretten.
Hast du nicht mal gesagt, wenn du könntest, würdest du sogar im Schlaf rauchen?
Nein, das erfindest du gerade.
You have a remarkable imagination.
Nee, aber das ist wirklich krass. Und ich habe es nicht verstanden. Ich habe es nicht verstanden.
Das ist den Film nicht verstanden.
Ich habe den Film verstanden, aber ich habe nicht verstanden, warum man die Frauen so zeichnen muss, dass alle drei krasse Kettenraucherinnen sind.
Also das hat auch für die Handlung nichts zu bedeuten.
Gar nicht. Und die sind das halt bis zum bitteren Ende. Und das ist so, weißt du, okay, das kann man auch verstehen, ne? Kurz dem Tod entgangen, ne, dass du eine Zigarette haben willst, ne? Aber trotzdem, es gibt ein paar Situationen, wo du dir denkst, okay, gut, die könntest du jetzt sparen. Oder beziehungsweise, das ist doch nicht das Erste, woran du gerade denkst, bitte. Aber, genauso wie irgendwie der Charme der drei hat halt das auch so ein bisschen zum Humor dazu beigetragen. Weil der funktioniert halt auch auf so einer humoristischen Art, was ganz cool ist. Sehr schöne Dynamik unter den dreien. Was ich etwas merkwürdig fand, es kam ursprünglich noch ein junger Student dazu, weil sie ist eine Professorin und möchte dann auch von ihm geduzt werden und bla bla bla. Die bändelt wahrscheinlich eher mit jungen Männern an, so wird sie zumindest gezeigt und haben auch eher jüngere Männer Interesse an ihr. Auf jeden Fall wird dieser junge Student dann auch mitgenommen. Der wird aber nach so einem Drittel der Geschichte einfach rausgestrichen. Der ist auf einfach weg. Der wird nach Hause geschickt und kommt nie wieder.
Aha.
Das ist total komisch, weil er relativ schnell so als eine der Hauptfiguren etabliert wird. Und dann muss er den dreien komplett weichen. Finde ich nicht schlimm, weil die drei haben das sehr cool getragen. Und daran sieht man auch mal, dass ein Film wirklich auch nur von Frauen getragen werden kann.
Ja, natürlich.
Ja, aber das hatte ich halt bei den letzten Mal nicht so der Fall. The Marvels schaffen sie nicht. Diese andere französische, keine Ahnung mehr, wie der hieß, Diebenen, ne? Haben sie es irgendwie nicht geschafft. Und dann müssen hier drei alte spanische Diven um die Ecke kommen, mal zeigen, wo der Hammer hängt.
Nice.
Das war wirklich cool. Das Exorzismus-Finale, sage ich jetzt mal, das hat mir dann wiederum nicht gefallen. Das war zu laut, zu schnell, das hat so ein bisschen tatsächlich an den Believer erinnert.
Ich wollte gerade sagen, es klingt genau wie Exorzist.
Ja, leider. Okay. Das hat mich da ein bisschen rausgeholt, weil der vorher wirklich, was Atmosphäre anging, ganz cool gearbeitet hat. Ja, aber so war das ein kleiner Fauxpas am Ende, sag ich jetzt mal. Hat den Film jetzt nicht komplett um 180 Grad gedreht, sodass am Ende dann doch noch eine Empfehlung von mir ausgesprochen werden kann, ne, weil letztlich ist das, was dann am Schluss mit einer Schnellschnittabfolge und so weiter und so fort halt alles so modern daherkommt. Für mich, für uns vielleicht nicht was, ne, aber so für den normalen Gucker wahrscheinlich schon eher. Darüber kann man dann auch ein bisschen hinwegsehen, weil der Rest der Geschichte dann irgendwie doch überzeugend umgesetzt ist. Ist jetzt natürlich keine Top-Empfehlung, aber war auf jeden Fall mal wieder schön, einen spanischen Thriller, Horror-Thriller gesehen zu haben, der mit leichten Humor-Avancen und einem ganz starken Trio, die auch so ein bisschen farblich gestaltet sind, ne? Eine Brünett, eine Rothaarig und eine Blond. Sehr unterhaltsam daherkommen.
Für jeden etwas dabei.
Genau. Ja, nee, die sind ja alle drei was älter, ne? Also für...
Ja und?
Von der Haarfarbe für jeden was dabei. Aber nicht, was das Alter angeht und so weiter und so fort. Aber ja.
Dürfen Frauen über 50 nicht mehr attraktiv sein? Dürfen die nicht mehr?
Doch, klar.
Liebe erfahren?
Doch, dürfen sie.
Okay, danke.
Hä? Das war ja nicht die Schussrichtung.
Ah, ja.
Nee, also... Fand ich...
Absolute Empfehlung.
Nee, absolut nicht.
Ja, ne? Ich weiß, es war doch ein Spaß, war ein Späßle. Ja.
Ich weiß, ist kein Genre-Highlight, ne, aber solide, wie der Guest jetzt sagen würde. Ich würde den mit Einschränkungen empfehlen. Kann man sich bei Netflix getrost mal anschauen. Ist kein Phänomen, ne, aber man sollte sich vor einer Sichtung auch nicht fürchten.
Okay, dann nehme ich den Ball auf. Ich bespreche jetzt eine Mogelpackung.
Wieso? Ach, stimmt.
Der Film Deep 4 ist erstmal nicht der Nachfolger von Deep 3.
Mhm.
Erste Red Flag.
Enttäuschung.
Mogelpackung. Und die erste Enttäuschung. Auf Deutsch hatte den Zusatztitel Tauch um dein Leben.
Spielt nicht im Wasser.
Im Original heißt er Dive to Survive im Zusatztitel. Aha. Deep 4 Dive to Survive. Das ist auf jeden Fall der passendere Titel. Dive to Survive oder Tauch um dein Leben. Es ist ja so, wir werden ein Tier-Ranking aufgenommen haben. Und für das habe ich mir diesen Film angeschaut, denn auf dem Plakat und auf dem Blu-ray-Cover ist riesengroß ein Hai drauf.
Mhm.
Jetzt sage ich, worum es geht. Also Regisseur Marcus Adams, der auch sonst nichts Besonderes in Szene gesetzt hat.
Ah, ich habe jetzt kurz an Markus Knispel gedacht.
Nee, das ist, der hat auch nichts Vernünftiges auf die Beine gestellt.
Ah ja, komm, es gibt schlimmere Remakes.
Ja, ja, trotzdem. Er schickt auf jeden Fall jetzt hier die Naomi, gespielt von Madalina Diana Genea, die schon heiß, nicht hübsch, so ein bisschen heiß,
okay.
Ins Rennen. Die ist eine sehr gute Taucherin und kennt sich auch sonst hier mit so Segelboot fahren und so weiter aus. Auf jeden Fall, ja, ist gerne im Wasser unterwegs und geht auf einen Trip. Ihr Freund hat den Anniversary, wie heißt das nochmal, den Jahrestag vergessen.
Jubiläum.
Genau, das Jubiläum. Und sie hat natürlich auch noch irgendwie eine Erinnerung, ein Trauma aus der Kindheit zu verarbeiten. Ich glaube, da ist ihre Mutter ertrunken und der Vater wollte dann die Mutter retten und dann hat sie den auch noch verloren und das ist alles ganz dramatisch.
Aha.
Auf jeden Fall ist sie unterwegs und dann gerät sie oder ist kurz davor in einen Sturm zu geraten, bla bla bla, und dann kommen da zwei Leute an, ein Pärchen.
Aha.
Also die eine, hier die Maria, gespielt von Macarena Gomez. Die
kennt man auf jeden Fall. Macarena.
Genau, die kennt man von Shrew's Nest unter anderem zum Beispiel.
Ja, starker Film.
Ja, und die spielt hier auch alle an die Wand. Das ist die Einzige, die hier vernünftig schauspielern kann.
Ist aber nicht nett von ihr.
Ja gut, das ist die Einzige, die ihren Job hier erfüllt. Also ordentlich.
Ja.
Die Madalina, die kann gut aussehen.
Ich habe mir mal gerade Bilder angeschaut. Nee, kann sie nicht, aber egal, weiter.
Ja, ich sage ja, nicht unbedingt, vielleicht nicht unbedingt hübsch, aber schon sexy Körper.
Ach so, so einer bist du also.
So einer bin ich.
Die Oberflächlichkeiten.
Richtig, der Film bleibt ja auch an der Oberfläche. Obwohl, eigentlich taucht der ja ab. Der taucht ja ab, denn es geht ja auch ums Tauchen. Und ich glaube, diese Schauspielerin, die hat auch mitproduziert. Und ich glaube selbst, dass die Bock aufs Tauchen hat, weil die hat das hier total gefeatured. Es geht jetzt darum, da kommt dieses Pärchen an, ne, so sie rettet die quasi auf ihr Boot, also die Naomi rettet die beiden auf ihr Boot und dann sagen, ja, wir sind Flüchtlinge, bla bla bla. Das Interessante ist, dass die Naomi, die eigentlich auch eine Latina ist, also ich muss mal gucken, wo die herkommt, aber Madalina Diana Genea, Rumänien. Okay, gut. Sorry, die sieht so nach Latina aus. Da habe ich mich schon gewundert, warum kann die denn kein Spanisch sprechen? Naja gut, die Macarena Gomez und der Typ, die können das auf jeden Fall. Stellt sich aber raus, die sind gar keine Flüchtlinge in dem Sinne, sondern die waren auf einem Boot unterwegs, das voll war mit 20 Kilo Koks oder so. Auf jeden Fall Koks im Wert von $1 Million.
Das sind Verbrecher.
Verbrecher sind das. Und dann ja, müssen die das halt dann bergen. Das Problem ist, die können halt kein Schiff fahren. Also sagen die, pass auf, ne, ey, wir brauchen dich, du musst das Schiff fahren und wir brauchen dich, um runterzutauchen, um das Koks zu bergen. In der Zwischenzeit macht sich dann der Freund von ihr so ein bisschen Gedanken, weil die meldet sich nicht mehr und hin und her, was ist da los? Der hat doch so GPS-Koordinaten von der, die bewegt sich da nicht weg, da muss irgendwas sein. Will die Polizei alarmieren in der super nervigen Szene und die Polizei sagt auch so, ja, ist ja noch nicht mal 24 Stunden vermisst, was sollen wir machen?
Ja.
Da können wir nichts machen. Womit die auch vollkommen recht haben und er rastet da aus in der Polizeistation. Naja, vollkommen bescheuert. Macht sich dann aber auf den Weg. Und dann ist das so, dass sie wird da halt in Schach gehalten und dazu genötigt, da runter zu tauchen. Sonst würden sie erschießen. Was ich nicht ganz verstehe, erstmal von der Logik her, ist, sie hat ja alles in der Hand. Weil die Sache ist, die können weder das Boot fahren, noch alleine das Koks bergen. Mhm. Also muss sie eigentlich gar nichts befürchten. Also sie hätte auch sagen können von wegen, ey, wisst ihr was, dann erschießt mich jetzt. Weil das ist doch total dumm, die Arbeit zu erledigen. Ich mache hier ein, zwei Tauchgänge, also bis auf den Grund, hol das Zeug hoch, fahr euch noch weg und danach erschießt ihr mich. Das ist doch ein ganz schlechter Deal. Also ich mache mir doch nicht so viel Arbeit vorher, bevor ich mich irgendwie erschießen lasse. Ja, aber da denkt sie gar nicht drüber nach, sondern ja gut, lässt sich dann halt ne, angesichts einer Schusswaffe dann eben dazu breitschlagen, ja gut, dann mache ich halt den Tauchgang. Da will der Film auch so ein bisschen Realismus dann so suggerieren, indem sie dann sagt, von mir, ich brauche Pause nach diesem Tauchgang und ich kann nicht so häufig, ich habe schon zwei Tauchgänge gemacht, bla bla bla. Was das nämlich erschwert, das daraus zu holen, ist, da ist ein Hai.
Aha.
Und jetzt ist so, am Anfang des Films sehen wir eine Szene, in der sie dann auch zeigt, von wegen, ne, Haie sind gar nicht so schlimm und so weiter und so fort, aber da ist ein Hai. Und der natürlich, so typisch Filmhai, sofort ausrastet, sobald Menschen auch nur das Wasser betreten irgendwie. Ja? Sobald die im Wasser sind, kommt der Hai ja direkt Bock. Das ist natürlich Quatsch, aber warum sie dann auch so Angst hat oder auch sagt von wegen, ey, da ist ja ein Hai und so, da kann ich jetzt nicht hin. Und ich so, hä? Du hast so am Anfang erklärt, dass das jetzt nicht so ein Problem ist. Ja. War so irgendwie so ein Schwarzspitzenriffhai oder so. Ich glaube, das ist dann jetzt schon auch ein weißer Hai oder so.
Ja.
Naja, irgendwann kommt es auch dazu, dass der Hai da in das Paket mit Koks beißt und so, ne? Und was sie zum Anlass hat.
Cocaine Shark?
Ja, also das sagt sie zumindest von wegen so, ja, da ist ein Hai und der ist jetzt auch noch auf Kokain und okay. So. Und ich denke mir so, was ist jetzt, wird das jetzt Cocaine Shark oder wie? Oder was ist hier los? Also was natürlich auch wieder, aber da hat nichts mit nichts zu tun, da passiert natürlich dann auch irgendwie gar nichts und es ist eigentlich so ein Action-Thriller und der Hai könnte auch ohne Hai funktionieren, diese ganze Geschichte. Mhm. Du hast ja einfach nur, die Leute nehmen sie als Geisel und sie muss da irgendwie gucken, dass sie überlebt und dann irgendwann kommt natürlich der Freund und dann gibt's natürlich einen Kampf ums Überleben und das hätte auch alles komplett ohne Hai funktioniert.
Mhm.
Die Tatsache, dass sie den Hai eingebaut haben, wird im Marketing dazu genutzt, einfach diesen riesen Hai da aufs Plakat zu bringen.
Okay, das heißt, es ist quasi kein direkter Hai-Film.
Nee, da ist ein Hai dabei. Also der kommt da drin vor. Aber der spielt jetzt auch nicht so eine große Rolle. Der Film ist eigentlich so ein Geisel-Action-Thriller.
Ja.
Das ist halt bescheuert. Der ist auch einfach nicht gut. Mal abgesehen von den Schauspielern und so. Und das Drehbuch. Ich habe ja schon angedeutet, hat wirklich Lücken und Logikfehler. Und dann sind da auch so Sachen, also das ist wirklich schlecht.
Mhm.
Der Typ, der Freund, der besorgt sich dann irgendwie am Hafen ein Boot, um dahin zu fahren. Und die zeigen das, wie der dann dahin geht, nachts, und dann einfach sich so ein Boot nimmt und dann guckt, dass bloß ihn keiner sieht und dann losfährt. Also eine langweiligere Szene habe ich noch nie gesehen. Was zur Hölle soll das? Das zeigst du doch nicht.
Ja.
Der hätte doch auch einfach sagen können, ah ja gut, ich nehme das Boot da aus dem Hafen oder ich klaue mir ein Boot am Hafen, was auch immer. Und in der nächsten Szene siehst du ihn übers Wasser fahren.
Mhm.
Hätte doch gereicht. Nee. Der Film muss ja 90 Minuten dauern, also sehen wir das, wie der da hingeht, das Boot klar macht, dann da wegfährt und so. Und am Anfang sehen wir sie auch noch irgendwie minutenlang einfach mit dem Segelboot fahren. Und ich auch denke, ja, schön und gut, ist halt jetzt hier ein bisschen mehr, okay, ist schön, aber ja, da passiert halt nichts. Also es sind einfach so, es ist so Füllmaterial da reingeballert. Es wäre ja viel geiler, wenn er sagt, ich kenne da jemanden oder so von wegen, ey, wir klauen von dem und dem das Boot. Die hätten ja noch irgendwie so einen Twist reinbauen können, also so einen Konflikt mit einem anderen. Und dann zeigen die in einer coolen Szene oder in der Action-Szene, wie er sich das Boot klar macht, ja, wie er da jemanden übers Ohr haut oder in einer krassen Action-Szene ihm das Boot klaut. Das wäre ja Unterhaltung gewesen, ja, das wäre ja auch dann ein cooler Action gewesen, ein cooler Action-Film. Nee, der geht da hin und holt das Boot.
Oh.
Dann kommt er da hin und das ist halt alles so, also es ist berechenbar und langweilig und eine Mogelpackung. Also dieser Film hat mich wirklich extrem enttäuscht und ich bin ein bisschen sauer, ein bisschen angefressen.
Das heißt, du kannst ihn nicht empfehlen?
Nee, gar nicht. Das ist ein richtig dummer Film.
Das ist schade, weil, also, ne, auch wenn das jetzt kein richtiger Hai-Film ist, so richtig geile Hai-Filme werden uns ja so ein bisschen vorenthalten.
Die schwimmen uns davon.
Ja, das ist kacke.
Ja, messe nix. Also, auf jeden Fall keine Empfehlung.
Schade. Ja, kann ich jetzt direkt anschließen. Ich habe nämlich auch keine Empfehlung mehr.
Eieiei.
Aber es ist nicht ganz so schlimm wie letzte Woche. Letzte Woche hatte ich ja The Prey, so mit einer der schlechtesten Slasher, die ich bis dato gesehen habe. Mit einer, nicht der, aber der war schon alles andere als geil. Und dann habe ich gedacht, ja komm, bringst du noch einen mit, und habe ich aber doch nicht getan, weil ich nicht unbedingt den jetzt als Slasher bezeichnen würde. Trapped Alive oder auch Trapped, Alternativtitel aus dem Jahre 1988, den ich tatsächlich auch nur gekauft habe, weil ich gedacht habe, dass es ein Slasher ist. Ist aber für mich vom Klassischen her keiner. Es geht mehr so Richtung Hills Have Eyes, ne? Also wieder auch so was Degeneration. Es hat so leichte Descent-Vibes, was die, ja, nicht ganz so krass, was die Kreaturen angeht, die hier vorkommen, oder die Kreatur. Ne? Aber es geht auf jeden Fall um, ja, Deformation und wie es dazu gekommen ist, beziehungsweise dass ja so ein deformierter Hinterwäldler jetzt quasi Leuten auflauert und ja tötet und vielleicht auch frisst und so weiter und so fort. Aber dieses Trapped Alive zeigt zumindest schon mal, auch wenn es letztlich nicht so ganz plausibel ist, dass sich hier unsere Hauptfiguren, sag ich mal, in eine Falle bewegen, die dann auch letztlich zuschnappt, wobei diese Falle auch so ein bisschen selbst erzeugt ist. Es geht um eine Truppe von drei Gefangenen, die aus einem Gefängnis freikommen und auf dem Weg der Flucht zwei Mädels, ich sag jetzt mal nicht aufreißen, aber deren Auto unter Kontrolle bringt, sie Geiseln nehmen und mit denen halt davonfahren wollen. Und das geht halt nur kurz gut, weil sie dann irgendwann in einer Mine landen, quasi so ein bisschen durch einen Unfall.
Eine Mine.
Okay, was war das?
Herr der Ringe.
Achso, habe ich nur im OV geschaut. Meins? Ja, und dann kommen sie halt aus dieser Mine nicht mehr raus. Sie sind halt trapped alive. Ja, und dann wären sie gut. Das ist dann vielleicht so ein bisschen Slasher-Anteil, werden sie halt der Reihe nach abgemetzelt von so einem degenerierten alten Mann. Ist jetzt kein Spoiler. Wer das Cover gesehen hat, weiß, worum es geht. Dann kann man dem Cover auch einen Spoiler unterstellen, besonders weil der das Cover auch spoilert, dass unsere Hauptfigur am Schluss halb nackt sich gegen dieses Monster wehren muss. Ne, das heißt, wir haben noch ein bisschen Nudity dabei.
Nice.
Ne? Ja, und wir haben dann aber auch eine halbwegs nachvollziehbare Dynamik unter den Figuren, weil es ja quasi Geisel- und Geiselnehmer-Verhältnis halt gibt, wobei es in der Gruppe von den Gefangenen zwei Killer gibt und einen, der halt ja kein Killer ist und sich dann so ein bisschen herauspuppt als, ne, ich beschütze da mal hier die armen Damen, die eigentlich nichts dafür können, dass wir jetzt unten festsitzen und abgemetzelt werden. Und so sind zumindest diese Dynamiken unter den Figuren ganz nett entwickelt. Wir haben da natürlich auch einen richtig hassenswerten Antagonisten unter den Gefangenen, weil das wirklich ein ekelhafter Typ ist, der das aber auch so mit so ein bisschen schlechten Schauspiel dann nochmal so auf die Spitze treibt, weil was der da unten abliefert, das ist halt schon teilweise eher lächerlich oder zumindest belustigend. Kills sind dann leider auch nicht so explizit. Gibt die ein oder andere nette Idee, aber holt jetzt keinen so hinterm Ofen hervor. Mhm. Da waren tatsächlich die Figurenentwicklungen interessanter. Es kommt dann noch ein Sheriff mit hinzu, dann kommt noch eine Liebschaft des Sheriffs hinzu. Ist aber eigentlich alles ganz klar, worauf das hinausläuft, sodass wir dann letztlich solide, ein bisschen weich gewaschene, was so den Gore angeht. Horror aus den 80ern, der sich aber deutlich besser sehen lässt als so ein The Prey, weil er von den Effekten her dann auch ein bisschen cooler ist und vor allem, er hat zumindest in Ansätzen Figuren und eine kleine Geschichte. War ja auch ein Arrow-Titel und bei denen, muss ich sagen, finde ich die Cover halt auch immer ziemlich geil.
Ja, in der Tat. Fertigen teilweise auch aktuelle an. Insgesamt finde ich, machen die gute Cover.
Ja, ist ja auch ein cooles Label. Besonders die Special Editions hatten es uns ja da auch häufiger schon mal angetan. Ja, ne, das heißt, 1,5 Stunden seichte Horror-Unterhaltung, bei der man als großer Fan nicht viel falsch machen kann, aber mit etwas mehr Anspruch würde ich dann sagen, muss man jetzt nicht unbedingt sehen. Den Director habe ich gar nicht erwähnt, aber auch nur, weil ich den Namen nicht aussprechen möchte und weil der ansonsten auch nichts gemacht hat, was ich jemals auf dem Schirm hatte. Was allerdings auffällt ist, abgesehen davon, dass er nicht viel gemacht hat, dass Trapped Alive im Vergleich zu allem fast 2 Punkte unter dem liegt, unter seinem Schnitt. Und das ist der einzige Horrorfilm, den er gemacht hat. Also so zum Thema Horror hat es allgemein hin schon etwas schwerer als jedes andere Genre. Von daher könnte man da, glaube ich, diese 4,6 bei IMDb locker mal auf so eine 5,6 oder vielleicht sogar 6 aufwerten. Und dann hat man ungefähr so die Einschätzung getroffen, die ich jetzt hier so teilen möchte.
So. Ja, dann muss ich das ja hier noch retten.
Ja, kannst du das denn retten?
Ja, mit einer Empfehlung, mit einem guten Film, aber sehr harter Film. Ich habe mir einen Krimi angeguckt.
Oh.
Oder wie man auf Deutsch sagt, ein Crime-Thriller. Der heißt Die Behandlung aus dem Jahr 2014, basiert auf einem Buch von Mo Haider. Es war eine britische Schriftstellerin, die für ihre Krimis bekannt war, die leider schon vor ein, zwei Jahren verstorben ist. Ist keine 60 Jahre alt geworden. Traurig, die hatte auch eine krasse Krankheit dann gehabt. Und das ist die Verfilmung. Ich kenne jetzt auch nicht so viele Bücher von ihr. Ich glaube, ich habe mal eins gelesen. Er hat gut geschrieben und gerade im im Krimi-Bereich war sie. Das ist die neue Zusammenführung von Thriller und Krimi, Kriller.
Ja, geil.
Also wenn wir in Zukunft von Kriller reden, weiß die Filmfressen-Familie Bescheid. Also das ist ein sehr harter Kriller vom Inhaltlichen her, was da so passiert. Ein Film aus Belgien übrigens, also britische Schriftstellerin, belgischer Film im Original auf Niederländisch, Flämisch, irgendwie so in der Art. Wir haben die deutsche Synchro geguckt, weil war schon spät.
Also hier steht Niederländisch.
Ja, ist aber, der Film ist aus Belgien. Die Schauspieler sind auch belgisch.
Ja, ja, die Sprache.
Ja, ich weiß. Im Menü stand das auch und das hat mich halt sehr verwirrt.
Ja, okay.
Naja, auf jeden Fall. Die Behandlung, The Behandling. Und da geht es um den Kommissar Nick. Heißt der, wird gespielt von Gerd van Rampelberg. Und das ist auch mal ja, typisch eigentlich so eine Figur, die so ein bisschen ambivalent ist, also die auch einiges an Sachen zu verarbeiten hat, ne, der auch sehr traumatisiert durchs Leben geht, weil er zum Beispiel als Kind seinen Bruder verloren hat. Der wurde ja höchstwahrscheinlich verschleppt und da gab es dann auch Ermittlungen und dann wurde da jemand verdächtigt und der ist jetzt irgendwie sein Nachbar und der terrorisiert ihn, weil er ihn damals halt zu Unrecht beschuldigt und auch vor Gericht, also angeklagt hat und alles und verhaftet hat und so weiter und so fort. Und jetzt tauchen da ermordete und sexuell missbrauchte Kinder auf.
Okay.
So, ne, alles andere als ein Feelgood-Film. Und der hat auch jetzt wirklich keine, ja, sag ich mal so ironischen, sarkastischen oder sonst irgendwie aufbrechenden Momente. Also schon wirklich ein sehr harter Film, wie gesagt, von der Thematik. Auch die Handlung ist ziemlich, ja, vielschichtig. Ich weiß nicht, also es gibt mehrere Handlungsstränge. Mhm. Weil, wie gesagt, die erzählen uns das mit dem Bruder, der vermisst ist schon seit ewig und die wissen halt nicht, ob der noch lebt oder nicht und so weiter und so fort. Und dann geht es halt um, ja, es geht um so Pedo-Ringe und dann tauchen diese Kinder auf. Du siehst halt dann noch die Obduktion und so weiter und er kommt irgendwann, gerät er dann an so VHS-Tapes, die er sich dann anguckt und ich meine, man sieht natürlich nicht explizit die Handlung, aber man sieht leider mehr als in allen anderen möglichen Tatort oder sonstigen Krimis. Also siehst dann schon, wie dann so ein Typ neben einem Jungen auf dem Sofa sitzt und der den halt irgendwie umarmt und so, ne? Und dann wird halt auch so weggeblendet. Aber also in dem Kontext halt ultra hart.
Ja, finde ich auch insgesamt ein sehr schwieriges Thema.
Es ist ein hartes Thema. Es ist ein harter Thriller, aber umso mehr willst du halt wissen, wer ist das? Wann kriegt der den dran? Und er hat immer wieder heiße Spur, wie das halt in so einem Thriller halt ist, ne? Und dann wird dir aber verworfen und dann hat die ihn aber doch in eine gewisse Richtung gebracht. Ich möchte jetzt auch nicht zu viel verraten, weil das hier sehr früh geht schon in eine gewisse Richtung, aber dann denkt man so, nee, doch nicht. Und dann entfaltet sich da nicht ganz andere Geschichte, aber der Hintergrund, warum die Person das macht und was die dann da veranstalten lässt, das ist so krass. Also steht auch wirklich auf der Blu-ray. Der Film ist ab 16. Ja, und du hast dich in letzter Zeit ja schon mal so ein bisschen beschwert von wegen, die ganzen Slasher sind ab 16, ich brauche FSK 18 und so weiter. Ich verstehe nicht, warum dieser Film nicht
ab 18 ist.
Ja, also das mit 16 ist ja schon wirklich gut bedient, finde ich. Also nur von der Thematik her. Ich will's halt nicht verraten, ne?
Ja,
es ist halt, es ist ultra hart, was da passiert. Es ist so widerwärtig, da kommt dir so die Galle hoch. Warum die Person das macht, ist halt auch so völlig bescheuert. Also da kommt dann der Titel ins Rennen, die Behandlung, weil die Person sich da irgendwie auf die Idee kommt, durch eine gewisse Behandlung da etwas zu erfahren. Das ist harter Tobak. Erinnert so vom Look und vom Feel auch wirklich an diese ganzen skandinavischen Neo-Noir-Thriller.
Mhm.
Hätte ich es vorher nicht gewusst, hätte ich gesagt, ist bestimmt aus Norwegen oder so, oder aus Finnland, der Film. Ja, und du hast halt natürlich auch schon so diese angeknackste Hauptfigur, der du aber unglaublich diesen Sieg gönnst, ja, und du willst natürlich auch nicht, dass dann noch mehr Kinder in Mitleidenschaft gezogen werden. Man sieht aber dann, wie, also es sind dann immer Familien, die dann so in die Gewalt des Täters oder der Täterperson geraten und dann auch teilweise aus deren Sicht und was dann passiert. Also es geht über so viele Grenzen hinaus. Es ist so hart, widerlich, ekelhaft. Der ist echt krass, der Film. Was ich dann gelesen habe, weil der ein oder andere Handlungsstrang gar nicht zum Ende kommt, da habe ich auch gedacht so, oh, okay, ist bestimmt so eine Buchreihe, der dann irgendwie so ein roter Faden dann irgendwie weiterläuft. Zum Beispiel diese Geschichte mit dem Bruder. Und es gibt einen Nachfolger, der heißt Ritualmord.
Okay.
Der wurde, glaube ich, auch verfilmt. Da schaue ich mal, ob ich mir den noch irgendwie, ob ich da irgendwie drankomme, mir angucke.
Hast du Bock drauf?
Ja, also, ne, wie gesagt, es ist super hart, aber es ist halt auch sehr gut. Mhm. Es ist ein ziemlich guter Krimi oder Thriller oder wie auch immer, ein Kriller. Ein sehr, sehr guter Kriller. Was man sagen könnte, ist, dass der mit über 2 Stunden schon lang geht und wie gesagt, es sind sehr viele Handlungsstränge, die man in einem Buch vielleicht, die da besser zusammengeführt sind. Ja. So manchmal habe ich auch gedacht, so von wegen, okay, und was ist eigentlich jetzt damit und wieso geht es da nicht weiter? Und wenn die diese Person jetzt da geschnappt haben, wieso haben die denn nicht gesehen, dass da noch eine andere Person da bei der zu Hause war? Warum ja. waren die da nicht zu Hause? Warum haben die diese Person jetzt nicht gefunden? Ja, vielleicht ist es in dem zweiten Teil, dass sie die finden. Ich weiß es nicht. Das sind so ein paar Sachen, die dann irgendwie für mich nicht so Sinn ergeben haben. Aber insgesamt schon sehr packend. Ja. Deswegen empfehle ich den mal. Also wirklich Leute, die auf ordentlich harte Kriller stehen, die sollten auf jeden Fall sich mal The Behandling, aka die Behandlung, anschauen. Heftig.
Ja, hatte ich auch immer mal auf der Watchlist quasi. Aber das Thema ist für mich halt auch so, also da habe ich halt auch
Berührungsängste. Kann ja. ich verstehen, das ist halt ultra hart.
Und wenn du das jetzt schon sagst, ne?
Ja, ja, also das ist jetzt nicht irgendwie hier Saw hart oder Splatter hart, ja, ja, oder klar. So, ne? Weil das sind Sachen, also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich will das ja nicht spoilern, was da genau passiert. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren kann.
Ja.
Ich habe den ja auch schon seit 2 Jahren oder so hier rumliegen, habe mir die Blu-ray gekauft und den jetzt endlich mal geguckt. Puh, ja, war schon harter Tobak, war schon ein hartes Erlebnis. Aber allein die Vorstellung macht einen fertig.
Aber um in die, sag ich mal, in die Verfassung zu kommen, ne, also in die Mut zu sein, muss...
Die Stimmung.
Genau, da muss schon viel passieren.
Den zu gucken.
Ja, nee, ich wollte jetzt einfach nur wieder ganz galant überleiten.
Mhm, habe ich gemerkt.
Zu etwas Schönerem, also zumindest, ja, schon, doch, das meiste, fast alles ist schöner als Pädophilie.
Es geht um die Liebe, um die tatsächliche Liebe.
Ja.
Aber nicht tatsächlich Liebe, sondern es geht um einen Patreon-Pick vom lieben
Florian.
Der Flo hat sich einen Film aus dem Jahr 2000, aus dem Millennium-Jahr, also wir alle froh waren, dass die Rechner nicht uns um die Ohren geflogen sind.
Boah, wir haben an Silvester, haben wir da alle gebangt, ne? Was passiert?
Ja, wirklich.
Wir werden wieder in die Steinzeit zurückgeworfen.
Ja, also das Runterzählen, dieser Countdown bis zur Null, der war diesmal wirklich, wir haben gedacht, der ist da einfach vorbei. Da ist dann brach, ist Mad Max. Es ist einfach, um 0 Uhr ist Mad Max. You can run, but you can't hide. War aber nicht. Regisseur Wong Kar-wai hat einen Film... Wong Kar-wai hat einen Film rausgebracht, der sich da heißen tut, In the Mood for Love. Ein kantonesischer Film, also chinesischer Film, nochmal, ich glaube aus Hongkong ursprünglich. Mhm. Da geht es um die Liebe, lieber Peter, oder?
Ist doch schön.
Genau.
Die verbotene Liebe aber eigentlich.
Ja, genau. Ist die verbotene Liebe eine Liebe, die nicht stattfinden darf oder sollte, aus moralischer Sicht auf jeden Fall. Denn es geht um einen Redakteur, der eine Redaktion arbeitet natürlich und der zieht mit seiner Frau direkt neben die Wohnung einer Mitarbeiterin, die ist Sekretärin. Und seine Frau ist aber selten da und von der Sekretärin, der Mann ist auch häufig weg.
Genau, und den sieht man, aber man sieht beide eigentlich, man sieht beide gar nicht, ne?
Nee, ich glaube wirklich nicht.
Man sieht nur den Mann von ihr mal ein bisschen von hinten.
Ja, die glänzen durch Abwesenheit.
Genau.
Was natürlich sich auf das Leben der beiden ausübt und die entdecken sehr schnell Interesse füreinander.
Richtig.
Wissen aber auch, dass sie da eigentlich
nicht dürfen.
Nö, dass sie nicht dürfen, weil die sind ja verheiratet.
Ja.
Aber die sind halt in the mood for love. Die sind in Liebesstimmung.
Ja, kriegen halt von ihren Ehepartnern nicht die Aufmerksamkeit, die sie anscheinend brauchen.
Ja, und was noch erschwerend hinzukommt, ist, dass ihre Partner nicht so brav sind wie die beiden.
Ist ja blöd.
Der ist doof, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, es ist jetzt schwierig zu sagen, dass da eine Liebesbeziehung draus entsteht. Also es ist ja schon so.
Ja, schon.
Die haben Gefühle füreinander und sie treffen sich
sexuell.
Die suchen sich Ausreden und erfinden Gründe, warum sie sich treffen könnten oder sollten. Zum Beispiel, weil er Interesse an Kung-Fu-Geschichten hat.
Ja.
Sie auch. Und er sagt, er will Kung-Fu-Geschichten schreiben. Und dann treffen sie sich total bescheuert in so einem Büro, was er sich dann gemietet hat. Mhm. Aber das ist dann doch eher platonisch, diese Liebesbeziehung. Sie verzichten da auf das Körperliche.
Genau.
Aber Liebe liegt in der Luft.
Genau, auf sonst verzichten sie nichts. Es ist ein großes Vertrauen, was sie einander schenken. Es ist mehr als die Freundschaft. Aber es ist halt nicht dieses Freundschaft plus, ne? Also dieses with benefits, sondern without benefits, aber eigentlich mehr, ne? Weil es halt über diese Freundschaft hinweg geht.
Ja, es ist schon intim. Ne?
Ja.
Das ist Vertrauen und das ist, also da ist, das ist schon, also wenn du mich fragst, ist das schon Fremdgehen. Also ja, wenn sich da jemand so in dem Maße trifft.
Vor allem halt auch in diesem Umfang über diese Zeit. Ich meine, wir haben jetzt kein so richtiges Zeitgefühl.
Und wir wissen auch beide, also die wissen beide und wir wissen auch natürlich, wenn die nicht verheiratet wären, dann wird es direkt da in der Kiste rumsen. Ne? Also,
auf jeden Fall.
Das ist vollkommen klar. Aber ist vielleicht auch so ein bisschen das, was beide, wie soll man sagen, das, was so knusprig macht, das, was halt so da, ne? Das, was da Knäuschen. Die Liebe, die da in der Luft liegt, die besteht auch daraus, so wird wahrscheinlich auch ein bisschen angetrieben dadurch, dass sie eben nicht dürfen. Das macht vielleicht auch so einen gewissen Reiz aus.
Ja, ja, das Verbotene ist halt auch das Reizvolle.
Verbotene, aber wahre Liebe und das fast 100 Minuten lang. Ja. Hervorragend in Szene gesetzt, also der Film hat ganz starke Bilder zu bieten. Wong Kar-wai hat auch häufig mit dem, habe ich gar nicht gesagt, ne, Hauptdarsteller hier Tony Leung, kennen wir aus Infernal Affairs zum Beispiel und ich glaube, der hat in jedem Film mitgespielt von Wong Kar-wai. Hab ich mal ein bisschen nachgeguckt in die Filmografie. Viele. Also in sehr vielen hat er damit gespielt.
Seine Muße.
Das könnte man so sagen, ja. Mhm. Ich kenne von Wong Kar-wai jetzt nicht viel. Ich weiß aber, dass er ein sehr geschätzter Regisseur ist und war jetzt, glaube ich, der erste Film sogar, den ich gesehen habe.
Wir müssen da einiges nachholen.
Ja, weiß ich nicht. Also die Sache ist nämlich, ich sehe die Qualitäten des Films, finde den auch wirklich gelungen, gerade optisch und so weiter. Ich bin nur nicht so ein großer Fan von so Romanzen.
Ja, außer tatsächlich Liebe.
Das ist eine Rom-Com. Das ist mehr Komödie. So, dieser Film ist halt keine Komödie.
Stimmt, ja, da hast du nichts zu lachen.
Das ist ein knallhart. Ist das hier ein Drama?
Geknallt wird nicht, keine Angst.
Nee, genau. Also das ist ein Liebesfilm und das ist ein reiner Liebesfilm.
Ja.
Und das ist jetzt nicht so mein Tee, sag ich ganz ehrlich. Das ist nicht so meine Tasse Tee, wie man im Französischen sagt. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich da jetzt wirklich Bock habe. Ich finde aber den Stil seiner Inszenierung halt sehr gut.
Du musst aber Bock haben. Der gute Florian hat sich noch ein paar von ihm gewünscht.
Ach, super. Nein, also ganz ehrlich, das war jetzt nicht so, dass ich da drunter gelitten habe, den zu gucken. Gar nicht. Er ist jetzt nicht mein Genre, ganz einfach.
Und nicht dein Go-To-Regisseur.
Nö, aber ich sehe die Qualitäten. Hab das jetzt auch nicht bereut, den zu gucken. Wie sieht's denn bei dir aus, Peter?
Ähnlich. Also ich sehe die Qualitäten vor allem. Der ist sehr schön inszeniert. Ich mag die Kamera vor allem. Ich würde das als geschmeidig bezeichnen, wie er hier vor allem Übergänge schafft. Er hat sehr viel Bewegung, sehr viele schwenkende Einstellungen und ich finde es sehr schön, wie er das dann auch von der Bildkomposition her macht. Wenn er beispielsweise, da sie ja nebeneinander wohnen, hast du halt dieses Spiegel- und Gegenspiegelbild mehr oder weniger durch die Wand, die beide voneinander trennt. Und wie er das einsetzt, fand ich sehr schön. Ich finde dann auch klasse, wie er quasi das Dargestellte dann visualisiert, ne? Beispielsweise dadurch, dass beide die ganze Zeit mehr oder weniger ja eigentlich ja nur von ihren Ehepartnern erzählen auch können, weil sie ja mehr oder weniger abwesend sind. Ne? Das äußert sich darin, dass unsere Hauptfigur, die Dame, die ganze Zeit, wenn sie nach ihrem Namen gefragt wird, immer sagt, ja, mein Mann heißt Zen. Gut, aber ist natürlich auch was Kulturelles, aber trotzdem diese Zugehörigkeit, die man allerdings auch wirklich nur verbalisiert und niemals räumlich oder auch in der Gefühlswelt wahrnehmen kann, weil es einfach quasi durch ihn, also durch den Filmemacher dann letztlich ja auch verschwiegen wird, dadurch, dass er, also vor allem der Mann von ihr, ja immer im Off dann maximal mal zu hören ist, wenn er paar Worte mit den Nachbarn wechselt oder so. Finde ich klasse inszeniert. Ich finde, der hat auch so ein paar nette, lustige Momente. Er schafft aber auch diese Nachbarschaft irgendwie sehr cool darzustellen, die, ich weiß gar nicht, was die für eine Funktion hat, ob die eine Funktion in diesem Haus hat, aber die ältere Dame, die dann auch später vermieten möchte.
Ja, also schauspielerisch ist das auch stark.
Auf jeden Fall.
Hier bieten, ne? So, man glaubt denen halt wirklich alles. Was mich halt so ein bisschen abtönt, ist so dieses, die sind halt beide so passiv. Also irgendwie, klar, die treffen sich und so weiter, aber die sprechen halt auch nicht vernünftig darüber. Das kann auch jetzt eine chinesische Sache sein oder eine kantonesische Sache. Also wahrscheinlich ist es irgendwie Mentalität.
Ja, ich denke auch.
Garantiert dadurch geschuldet. Natürlich auch sehr verpönt und moralisch ist das natürlich fragwürdig oder auf jeden Fall zu kritisieren. Aber die reden halt mir zu wenig Tacheles. Das finde ich, sind halt sehr passive Figuren, die beide so schüchtern und so irgendwie so ein bisschen lahmarschig. Das gefällt mir halt nicht. Aber das ist eine reine Geschmacksfrage. Das ist auch so eine Persönlichkeitssache.
Okay, aber ich finde halt, sehr viel wird halt auch dann letztlich über Gestik und Mimik hier transportiert. Vor allem durch die Schauspieler.
Ja, natürlich, die machen das auch gut. Aber ich finde, so, in manchen Situationen sollten die schon mal Klartext sprechen.
Okay.
Oder deutlicher. Aber ja, ich weiß, das ist auch nicht das Ziel. Das wollte der Regisseur und Drehbuchschreiber, der hat das Drehbuch auch geschrieben, das wollte der wahrscheinlich auch nicht. Das ist auch nicht die Botschaft davon. Aber das ist halt halt so, dann denke ich mir mal so ein bisschen, ah, ihr kommt irgendwie nicht aus dem Arsch, beide und so, und irgendwie, es ist halt nicht so meine Welt, sage ich ganz einfach. Aber der Film ist gut, also sehr gut sogar.
Ja, war für mich jetzt auch ungewohnt. Es ist ja auch ein sehr ruhiger Film. Es ist ein intimer, aber auch irgendwie dann ein distanzierter Film. Mir hat aber dann auch die Musik sehr gut gefallen.
Ey, diese spanische Musik, ne?
Spanische?
Ja, da war die ganze Zeit Spanisch, haben die gesungen.
Ah ja, stimmt, du hast recht. Ja, richtig. Ja, ja. Ja, das auch, aber vor allem, wenn es dann halt ohne Vocals zur Sache geht. Da haben, meine ich, ein US, ein chinesischer Komponist zusammengearbeitet. Das hat mir sehr gut gefallen. Das hat auch irgendwie zu der Thematik gepasst und hat das irgendwie alles sehr schön miteinander verbunden. Und es hat ja dann auch einen, ja, in Anführungsstrichen wehmütiges, aber auch irgendwo persönliches Ende. Hat es das?
Ja, findest du?
Zumindest ein Ende.
Man weiß ja nicht, was er da, also das ist ja so eine Art, er steckt ja so eine Rolle in die Wand, ne? Das ist wahrscheinlich so eine Art Wunschbrunnen.
Ja.
Also wir würden das wahrscheinlich mit so einem Wunschbrunnen machen. Man weiß ja nicht, was er da sagt, ne? Er sagt ja da irgendwas.
Vielleicht das, was der Rick Rimes bei Tatsächlich Liebe, der Keira Knightley gesagt hat.
Ich werde dich auch lieben, wenn du so aussiehst. Wir haben übrigens ein fantastisches Review zu Tatsächlich Liebe fertiggestellt für euch. Solltet euch unbedingt mal reinziehen.
Ja, das läuft ja schon seit letzten Sonntag.
Ja, ja. Aber ich glaube, viele gucken sich das nicht an, weil die denken, Filmfressen, wir wollen doch nur, dass die über Horror sprechen und oder abseitiges Kino und so, wie jetzt Rom-Com.
Kann ich verstehen.
Ja, ne, das ist ein cooles Review. Und gerade dann ist ja lustig. Also ich finde ja gerade das cool, wenn Leute, die sonst sich eher so im Genrebereich tummeln, wenn die dann halt eine Rom-Com besprechen.
Ich bin ja ganz gespannt, wie sie auf unser erstes Review im neuen Jahr reagieren werden.
Das ist fantastisch.
Ja, aber das ist ja wirklich komplett abseitig. Also da sieht man uns ja 0,0. Minus One auf jeden Fall.
Ja, das ist ein Trash-Film, ne? Ja. Wie du so schön gesagt hast, das ist Trash. Ich finde den super.
Nee, aber den finden wir auch super, ne? In the Mood for Love ist kein Trash-Film.
Nein, um Satans Willen.
Ja, der ist auch, was, ich sag mal, in Anführungsstrichen Kostüme angeht, was Kleidung angeht, fand ich den sehr schön. Muss sagen, ist der so in Richtung 50er, 60er Jahre verortet? Ja, ne?
Ja, weiß ich gar nicht.
Ja, ja, ich lese gerade Hongkong 1962.
Achso, stimmt, die haben keine. Ja, aber gut, ich meine, der ist ja auch schon 23 Jahre alt, der Film. Dass sie da jetzt nicht mit Smartphones rumlaufen.
Also, ja, gut, klar. Aber ich muss auch sagen, der hat erstaunlich schön Hässlichkeit darstellen können, weil das sind heruntergekommene Wohnungen, die wir hier sehen. Wenn du dich im Flur bewegst, ne, oder auch in der Wohnung selber, sehr viel Putz heruntergerissen von den Wänden und so. Aber der schafft das irgendwie, das wunderschön darzustellen.
Ja, weil die Leute so sich auftakeln. Also wenn sie ja dann auch zur Arbeit geht oder dann abends rausgeht und so, dann ist die ja immer so komplett geschminkt und Kostüm und so weiter und er auch im Anzug. Ja, die wissen sich halt schon zu kleiden. Ne?
Ja, ja, aber auch trotzdem schafft das dann mit der Farbpalette, die er hier bedient und ja, mit der Kulisse, sag ich mal, das dann irgendwie doch noch irgendwie alles schön wirken zu lassen. Obwohl es eigentlich nicht schön ist. Finde ich, das auch eine Kunst.
Ja, das ist ja generell auch so das Hongkong-Problem, ne, mit zu wenig Wohnfläche.
Ach so,
ne, das, deswegen wohnen die in kleinen Wohnungen und in Hochhäusern und also Wohnplatz ist begrenzt und vor allem sehr teuer. Aber wo du sagst, die Farben finde ich auch wirklich, die sind sehr lebhaft, stark, lebendig. Das wirkt alles super. Ja, also qualitativ, handwerklich kann man da nichts sagen. Es hat wirklich nichts zu kritisieren. Ist halt ein Film, den ich mir sonst so nicht mehr angucken würde, weil es einfach nicht mein Geschmack ist. Aber wenn es um die Fertigkeiten des Regisseurs geht, keine Zweifel.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Den hat er sich nicht gewünscht, meine ich zumindest. Bin ich mir relativ sicher. Der 2046, weil ich meine, das ist so schon so sein bekanntestes Werk, zumindest hier im Westen. Der hat im Deutschen auch den schönen Zusatztitel Der ultimative Liebesfilm. Aber gut, ne? Scheint ja dann thematisch auch wieder in die Richtung zu gehen. Aber nichtsdestoweniger, trotzdem, das ist auf jeden Fall noch so ein Film, den ich mir von ihm angucken möchte. Unsere Kollegen hier von Play On Pictures haben ja auch eine komplette Collection dazu rausgebracht, ne?
Eieiei.
Wie alle unsere Filmfressen-Familienmitglieder wissen, können sie natürlich über unseren Link uns auch gleichzeitig unterstützen, wenn sie sich diese fantastische Box holen. Für uns vielleicht ganz interessant, die auch zu holen, wenn der gute Florian oder andere sich noch mehr davon wünschen sollten.
Ja, stimmt, dann wäre es angebracht.
Genau.
Ja, da würden wir uns freuen über so Unterstützung. Das ist sehr cool, weil ihr müsst nicht mehr ausgeben oder so. Ne? Wenn ihr einen Film haben möchtet, kauft den über unseren Link und wir werden so ein bisschen daran beteiligt.
Genau.
Und dann ist das eine Win-Win-Situation.
Perfekt. Und das sind doch wunderschöne Abschlussworte zu In the Mood for Love.
Vollkommen richtig. Damit sind wir am Ende. Das war wieder sehr schön. Ich bedanke mich in alle Richtungen. Ich halte das Outro kurz. Bis zum nächsten.
Das Outro. Ich habe das Auto verstanden. Gut.
Tut, tut.
Meep, meep. Genau, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich leider auch zu bedanken. Vor allem natürlich für die maßlose Aufmerksamkeit.
Von mir?
Nee, die ist begrenzt. Wer bis jetzt den Podcast gehört hat, hat auf jeden Fall gutes
Durchhaltevermögen.
Auf jeden
Fall. Standhaftigkeit.
Genau, das Standhaftigkeit, das habe ich gesucht, das Wort. Ich habe es nicht gefunden.
Oh, das ist aber bezeichnend, Peter. Das tut mir sehr leid.
Ja, ich bin auch schon in die Jahre gekommen. Ich habe ja nur das Wort nicht finden können.
Also, okay. Na dann.
Genau, wollen wir mal nicht weiter hier in die Scheiße reiten. Ich kann noch kurz ein Video ankündigen. Wir sprechen am Sonntag, wie gewohnt, anscheinend für euch alle interessanter, über einen Christmas-Slasher. There's something in the barn, der bald bei Ikeplatt erscheinen wird. Den haben wir für euch exklusiv. Nee, Quatsch, exklusiv.
Slasher würde ich jetzt auch nicht bezeichnen.
Ja, ja, okay.
Weihnachtshorror.
Ja, okay, von mir aus. Aber den besprechen wir auf jeden Fall am Sonntag für euch und dann geht es natürlich auch weihnachtlich danach weiter. Nächste Woche ist bei uns auch schon richtig Weihnachten, denn da haben wir einen ganz fantastischen Gast, den Daniel G. Punkt, der das Weihnachtsfest mit uns zusammen horrormäßig einleiten wird. Da wird es nämlich den richtigen Weihnachtspodcast schon geben. Das heißt, den könnt ihr euch dann vor dem Fest anschauen.
Das wird der blanke Horror.
Denn der letzte, obwohl, ja gut, am 22. Dezember erscheint ja dann nochmal ein Podcast, das heißt zwei Tage vor Heiligabend. Aber das richtige Weihnachten läuten wir dann sogar schon nächste Woche ein. Wir werden aber mit Sicherheit am 22., also am letzten Podcast vor Weihnachten, auch noch ein paar sehr schöne Filme mit am Start haben. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich auf jeden Fall auf eure Unterstützung in Form von was auch immer ihr euch dieses Jahr gönnen möchtet. Auf jeden Fall Partizipation in irgendeiner Weise würden wir sehr begrüßen. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, für alle einen schönen Podcast gehört zu haben. Und verabscheue uns bis zur nächsten Woche.